Previously.
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 Guten Abend, hier ist
Previously.
Das Magazin zu US-amerikanischen Qualitäts-TV-Serien mit
Lola Lupp, Miss Goldie
und Irmgard Lumpini. Diesmal
stellen wir David Simons neue TV-Dramaserie Tremay vor,
beten gemeinsam mit Nurse Jackie
und bringen Neuigkeiten aus der Madison Avenue der 60er Jahre. Wish Someone Would Care, New Orleans in David Simons neuer TV-Serie Tremay. Im April 2010 begann bei HBO die Ausstrahlung der mit viel Spannung erwarteten neuen TV-Serie von David Simon, Tremay. David Simon, bekannt für seine TV-Serie The Wire, in der er das postindustrielle Baltimore einer mikroskopischen Untersuchung unterzog, widmet sich nun einem Stadtteil und seine BewohnerInnen im Post-Katrina New Orleans. Tremay ist eines der ältesten Stadtteile New Orleans, in dem traditionell viele AfroamerikanerInnen leben. Während der Kolonialzeit kamen am Congo Square, heute Teil des Armstrong Parks, die Sklaven der Plantagenbesitzer zum Musizieren zusammen. Bereits vor dem amerikanischen Bürgerkrieg gab es in Tremay einen hohen Anteil an freien, schwarzen Menschen. Der New Orleans Jazz ist hier entstanden und auch heute noch lebt und arbeitet die Musikerszene von New Orleans in Tremay.
New Orleans, the Big Easy, die große Gelassenheit oder kurz NOLA, ist die größte Stadt im US-Bundesstaat Louisiana. Sie liegt im Delta des Mississippi River, kurz vor dessen Mündung in den Golf von Mexiko. New Orleans befindet sich im Einzugsgebiet von Hurricanes. Am 25. August 2005 traf Hurricane Katrina, einer der vier schwersten Wirbelstürme, der jemals in den USA gemessen wurde, auf die Küste von Louisiana. Obwohl New Orleans nur von den Ausläufern des Sturms in Mitleidenschaft gezogen wurde, brachen am 29. August die Deiche des Industrial Canals, der den großen Lake Pontchartrain im Norden der Stadt mit dem Mississippi verbindet. Das eindringende Wasser überflutete weite Teile der Stadt.
Besonders stark betroffen war das Viertel Lower Nine Ward, ein Viertel der afroamerikanischen Arbeiterklasse, welches unmittelbar unterhalb der gebrochenen Deiche lag. Die meisten der Todesopfer kamen aus dem Lower Nine Ward. Viele Menschen dort hatten keine Autos, in denen sie hätten fliehen können. Noch Jahre nach Katrina konnte man die von den Mitarbeitern der US-Katastrophenschutzbehörde FEMA an die zerstörten Häuser geschriebenen Zeichen lesen, die die Zahl der in den Häusern gefundenen Leichen ausdrückten. Die Fernsehbilder von der 5 Jahre zurückliegenden Katastrophe und den Menschen, die vor dem steigenden Wasser auf die Dächer ihrer Häuser geflüchtet waren und vergeblich auf rasche Hilfe warteten, sind wahrscheinlich noch im Gedächtnis. Weit weniger bekannt dürften die langfristigen Folgen sein.
New Orleans war in den 30 Jahren vor Katrina eine mehrheitlich afroamerikanische Stadt. Doch die Sturmkatastrophe und die Evakuierung haben die Bevölkerungsstruktur nachhaltig verändert. New Orleans ist weißer und wohlhabender geworden. Viele der ärmsten BewohnerInnen sind nicht zurückgekehrt. Verantwortlich dafür ist unter anderem die Aussperrung von mehr als 20.000 ausschließlich schwarzen SozialmieterInnen aus ihren weitgehend unbeschädigten Wohnungen in zentraler Innenstadtlage. Die Behörden zogen Zäune um diese Quartiere, verrammelten Türen und Fenster der Häuser und stellten Polizisten vor die Eingänge.
Die Sozialwohnungsquartiere aus 2- bis 3-stöckigen Gebäuden aus solidem Backstein waren ursprünglich für weiße Arbeiter gebaut worden, die für den Ausbau der großen Infrastrukturprojekte des New Deal, der Deiche, der Eisenbahn und der Häfen nach New Orleans gekommen waren. Seit den 1960er Jahren verließ die weiße Arbeiterklasse die einstigen Vorzeigequartiere, um sich in den Vororten den amerikanischen Traum vom Eigenheim zu erfüllen. An ihre Stelle trat das afroamerikanische Subproletariat. Menschen, die entweder arbeitslos waren oder deren Jobs so schlecht bezahlt waren, dass ein Eigenheim unerreichbar war. Mit den Jahren wurden den neuen BewohnerInnen die Quartiere zur ideellen Großfamilie und zum Schutzraum mit informellen Netzwerken und Schattenwirtschaft.
Den Stadtplanungsbehörden galten die Quartiere hingegen als Brutstätte für Kriminalität und für eine Kultur der Armut, die die BewohnerInnen von einer regulären Erwerbsbiografie fernhielt. Anstelle der abgerissenen Sozialwohnungsquartiere wurden pastellfarbene Einfamilienhäuser errichtet. Die Entwicklung von sogenannten Mixed-Income-Quartieren, hochsubventionierte Mustersiedlungen mit rigider Hausordnung und teuren Apartments, ist ein US-weites Phänomen und begann auch in New Orleans bereits vor der Flutkatastrophe, beschleunigte sich jedoch nach Katrina. Aber auch auf andere Bereiche der städtischen Infrastruktur hatte Katrina nachhaltige Folgen. Die öffentlichen Schulen, die es vor der Flut in der Stadt gab, sind weitestgehend durch sogenannte Charter Schools, privatwirtschaftliche Schulen, ersetzt worden. Die Stadt zahlt nur noch einen festen Zuschuss pro Schülerin an die Schulpächter. Die gewerkschaftlich organisierten LehrerInnen der öffentlichen Schulen wurden nach der Privatisierung fast ausnahmslos entlassen.
Die TV-Serie Tomei spielt in der Post-Katrina-Zeit, 3 Monate nach dem Hurricane. Die Serie folgt einem Dutzend Figuren bei dem Versuch, ihr Leben vor Katrina wieder aufzunehmen. Ihre Geschichten stehen stellvertretend für eine obdachlos gewordene Stadtbevölkerung, die den Wiederaufbau allein in die Hände nehmen musste, und für die zahlreichen Menschen, die auf der Suche nach ihren noch lebenden oder toten Angehörigen waren und dabei von Polizei und Justiz alleingelassen wurden. Die Musik in den Bars und auf der Straße, die tanzenden Menschen in den Second Lines der Beerdigungsparaden oder der Mardi Gras-Umzug sind nur Momente, die nicht darüber hinwegtäuschen, dass in Tremé überwiegend Geschichten des Scheiterns erzählt werden. Die Charaktere scheitern an nicht ausbezahlten Versicherungen, hilfloser Politik, krimineller Polizei, korrupter Justiz, Drogen und Depressionen.
Für die Entwicklung von Tremé haben David Simon und sein Co-Autor Eric Obermeier mit einem Team aus Journalisten und Autoren aus New Orleans zusammengearbeitet. Zum Beispiel mit Tom Piazza, Autor des 2005 erschienenen Buches »By New Orleans Matters«, sowie Lulis Eric Ali, Drehbuchschreiber und Co-Regisseur des Films »Faubourg Tremé«, The Untold Story of Black New Orleans. Außerdem wurden in Tremé reale Geschichten verarbeitet, zum Beispiel die des Radio-DJ Davis Rogan, der zur Bürgermeisterwahl mit dem Spruch »A desperate man for desperate times« antrat, oder die des Bloggers Ashley Morris, der mit seinen auf YouTube geposteten Videoansprachen an den Präsidenten George W. Bush berühmt wurde. Jazzmusiker Kermit Ruffin spielt sich selbst, so wie viele andere Musiker.
Im Fokus steht ein Querschnitt aus BewohnerInnen New Orleans. Die Barkeeperin LaDonna Baptiste Williams, gespielt von Candy Alexander, ist auf der Suche nach ihrem während des Sturms verloren gegangenen Bruder Damo. Während ihr Mann mit ihren 2 Söhnen in Baton Rouge, der Hauptstadt Louisianas, lebt und keine Rückkehr nach New Orleans plant, will sie die Bar, die sie von ihrem Vater übernommen hat, nicht aufgeben. LaDonnas Ex-Mann Antoine Baptiste, gespielt von Wendell Pierce, ist freischaffender Musiker und hält sich und seine neue Freundin sowie ihr gemeinsames Baby mit Gigs in Bars über Wasser. Bei der Suche nach ihrem Bruder wird LaDonna von der engagierten Bürgerrechtsanwältin Toni Burnett unterstützt. Sie verteidigt die Rechte zahlreicher Musiker New Orleans. Sie ist verheiratet mit Trayton Burnett, einem Englischprofessor an der Tulane University.
Er klagt in wütenden Videobotschaften über die mangelnde Unterstützung aus Washington. In einem Interview, das Quaiton, gespielt von John Goodman, einem englischen Fernsehreporter, gibt, weist er auf die Man-Made Catastrophe hin. Das Versagen der Deiche und nicht der Hurricane Katrina ist verantwortlich für die Überflutung der Stadt.
Mit dem von Menschen geschaffenen Desaster meint Quaiton den Umstand, dass der Kanalbruch auf Erosion und mangelnde Wartung zurückzuführen ist. Trotz dringender Appelle des Ingenieurkorps und des Deichausschusses weigerte sich die Bush-Regierung, 10 Millionen Dollar für den Neubau einer Pumpstation und die Instandsetzung der Flutmauer zu bewilligen. Als demokratische Hochburg war New Orleans eben kein Lieblingskind des damals republikanischen Weißen Hauses.
Eine weitere Figur in Tremé ist Albert Lampreau, ein Handwerker, dessen Haus in Gentilly komplett zerstört wurde. Albert, gespielt von Clark Peters, ist Chef der Guardians of the Flame, einem Mardi Gras Indian Tribe. Die Tradition des Verkleidens in vielfarbigen und mit Perlen besetzten Federkostümen stellt eine Ehrung der amerikanischen UreinwohnerInnen dar. Im 18. Jahrhundert, als die ersten westafrikanischen Sklaven und Sklavinnen nach Louisiana gebracht wurden, haben die dort lebenden Indianerstämme oftmals entflohene Sklaven aufgenommen. Eine wesentliche Sorge Alberts ist die Rückkehr der zu seiner Gang gehörenden Leute. Seine Forderung, die Sozialwohnungsquartiere wieder zu öffnen, verhallt bei den Verantwortlichen der Stadtregierung ungehört. Er organisiert daher die Besetzung eines der Quartiere, um mit Hilfe von Presse und Fernsehen Druck auszuüben.
Jeanette Desautel, gespielt von Kim Dickens, ist eine talentierte Köchin und kämpft darum, ihr Restaurant Desautels weiter betreiben zu können. Sie unterhält eine unverbindliche Beziehung zu Davis McCallery, einem Radio-DJ, Musiker und leidenschaftlichen Verehrer New Orleans und seiner Kultur. Jeanette wartet vergeblich auf die Auszahlung der Versicherungsprämie. Gelegentliche Ausfälle der Gas- und Stromversorgung erschweren ihren Alltag sowohl im Restaurant als auch in ihrem Haus, das sie wieder bezogen hat, obwohl das unterste Geschoss unbewohnbar ist. Am Ende der Staffel gibt sie entkräftet auf und geht nach New York.
sorry about your night. I'm glad you ended it here, though.
Don't be. Thunderstorm cleared things up for me.
Oh, there'll be other opportunities.
Know that. Not here.
Not that again. You can't be serious.
I am.
You're a damn good chef.
I am better than good, but this town beat me. As much as I love it, I'm not trying to fight with it anymore.
Die Verantwortlichen von HBO haben nach der Ausstrahlung von nur einer Episode die zweite Staffel in Auftrag gegeben. Während den Pilotfilm noch 1,1 Millionen ZuschauerInnen sahen, sanken die Zahlen im Verlauf der Staffel bis auf 500.000 herab. Trotzdem gab es erwartungsgemäß viel KritikerInnenlob für Tremé. Umfangreiche Interviews mit David Simon erschienen beispielsweise in Village Voice und im New York Magazine. Tremé, sagt David Simon über sein neues Stück, ist eine Geschichte über die Verbindung zwischen Menschen und ihrer Stadt. Die Musik spinnt den roten Faden, eine ungestüme, unstete Melodie zwischen unbändigem Lebenswillen und tiefer Verzweiflung. Eine Verzweiflung, für die aufgrund aktueller Ereignisse kein Ende in Sicht ist. Während sich das amerikanische Fernsehpublikum mit den Folgen der Sturmkatastrophe Katrina beschäftigte, explodierte am 20. April die Ölplattform Deepwater Horizon im Golf von Mexiko. Das auslaufende Öl wurde über Monate an die Küste Louisianas gespült, bevor es BP nun endlich gelang, das Bohrloch zu verschließen.
What we love.
Love.
Make me good, God. But not yet.
Nicht als Drama, in dem die meisten der hier vorgestellten US-amerikanischen Qualitäts-TV-Serien eingeordnet werden, wird Nurse Jackie gelistet, sondern als Dark Comedy. Krankenhäuser, gemeinhin beliebte Schauplatz, unzählige TV-Serien, von denen die meisten nicht das Prädikat Qualitäts-TV erhalten dürften, sind ein dankbares Terrain für Dramen jeder Art. Privates Glück und Unglück der Ärzte und Schwestern, selten unter umgekehrten Geschlechterzeichen, die private Affären oder die große Liebe in Verbindung mit den erzwungenen Dramen spielen, denn es liegt in der Natur der Sache, dass neben den Angestellten nur Kranke in einem Krankenhaus sind, bergen genügend faszinierenden Stoff für die ZuschauerInnen, die sich damit vom eigenen miserablen Leben im Kapitalismus distanzieren und ablenken können.
Zwischen 9% und 15% des Bruttoinlandsproduktes westlicher Industrienationen werden für das Gesundheitswesen ausgegeben. In Deutschland arbeiten 4,4 Millionen ArbeitnehmerInnen in diesem Bereich, dies sind immerhin 10%, Tendenz steigend. Und so ist Nurse Jackie entscheidend näher am realen Lebensbild der Working Class als gemeinhin im New York der TV-Serien üblich, da sonst eher Charaktere aus dem Anwaltsmilieu, ManagerInnen, klammeröse VerbrecherInnen oder KünstlerInnen vorstellt, seien es nun Sex in the City, Law and Order oder White Collar.
Entwickelt und geschrieben wurde Nurse Jackie von Liz Brixius, Linda Wallam und Evan Dansky. Über ihre Motivation erzählte Liz Brixius, dass, Zitat, die Geschichten, die von Männern kreiert werden, oft die Geschichten von Eroberungen sind. Sei es nun, einen Job zu bekommen, die Olympiade zu gewinnen, was auch immer. Die Geschichten von Frauen sind oft weniger zugespitzt und brauchen deshalb mehr als 3 Monate, um vollständig gezeigt zu werden. Und jede Krankenhausshow drehte sich um Doktoren. Ärzte sind aber absolut unfähig, ihre Arbeit ohne die Hilfe von Krankenschwestern zu leisten. Diese Geschichten möchten wir erzählen. Zitat Ende.
Die titelgebende Protagonistin Jackie Payton, die in der Notaufnahme des All Saints Hospital arbeitet, wird von Etty Forco gespielt, die vielen aus den Sopranos bekannt sein dürfte. Diese Serie war es, die Ende der 1990er Jahre die Qualität in US-amerikanische TV-Serien brachte und den Weg für die Inhalte von Previously ebnete. Jackie wird als starke, jedoch gestörte Persönlichkeit eingeführt, die sich nicht an Regeln des Krankenhausalltags hält, wenn diese ihrem Gerechtigkeitsempfinden in den Weg kommen und die ihren Alltag mit Hilfe von Vicodin und Adderall meistert.
Die Ausstrahlung der Serie hatte umgehende Proteste der New York State Nurses Association über das als unethisch empfundene Verhalten von Jackie Payton zur Folge. Die Diskreditierung eines ganzen Berufsstandes wurde befürchtet.
Bedenkt man die immerwährenden Skandalisierungen und Proteste der Arbeitnehmer des Gesundheitswesens über unzumutbare Arbeitsbedingungen, erscheinen die Einwände der Association lächerlich und naiv. Wie soll jemand Doppelschichten unter Stress, der über Leben und Tod entscheidet, arbeiten, ohne zu leistungsfördernden Mitteln zu greifen? Doch ihre Drogenabhängigkeit ist nicht die einzige Verletzung des ethischen Codes und die Liste ihrer Verfehlungen allein in der Pilotfolge ist beachtlich. Sie fälscht einen Organspendeausweis. Sie spült das Ohr eines Psychopathen die Toilette herunter, der politische Immunität besitzt und eine Frau schwer mit einem Messer verletzt hatte und dass ihm diese in Notwehr abgeschnitten hatte. Sie schläft während ihrer Arbeitszeit mit Eddie, der die Medikamentenausgabe betreut, und sie bringt fast einen Patienten um, als sie übermüdet die Kanülen verwechselt. In einer späteren Folge wird sie einer Ex-Kollegin, die an unheilbarem Krebs erleidet, beim Sterben helfen.
Damit werden die übermenschlichen Ansprüche und die schwer zu tragende Last der Verantwortung, die die ethischen Grundsätze an Krankenschwestern stellen, konterkariert. In einem Gespräch zwischen Jackie und ihrer besten Freundin, Dr. O'Hara, erklärt ihr diese den grundlegenden Unterschied zwischen Schwestern und Ärzten. Während die einen helfen wollen, Patienten wieder gesund zu machen, interessiert Ärzte vordergründig, wie und warum körperliche Schäden entstehen und wie sich diese auf den menschlichen Organismus auswirken. Während des Gesprächs verschluckt sich eine ältere Frau am Nebentisch. Jackie und O'Hara diskutieren kurz die Folgen, wie lange wird es dauern, bis es zu irreparablen Hirnschäden kommt, bis Jackie schließlich aufsteht und hilft. Die mangelnde Sensibilität gegenüber den Leistungen der Krankenschwestern wird exemplarisch gezeigt, wenn die gerettete Dame zu ihrer Begleitung sagt, nett, dass das Hotel eine eigene Schwester beschäftigt. Kein Wort des Dankes hingegen zu Jackie.
What do you doctors have against healing people, for Christ's sake?
Yeah, you see that right there. Healing, helping, fixing. It's fantastic. That's why you're a nurse. When I was a little girl, I took a butter knife and opened up a dead bunny to see how it worked. That's why I'm a doctor.
You care as much as I do, and you know it.
Yeah. No, I don't.
I am off the clock.
So am I.
4 minutes till brain damage.
2 till she passes out.
Excuse me. Oh. Need some help?
I got it. You're buying lunch.
Yes, ma'am.
Are you all right?
I think it's marvelous the hotel has a nurse on duty.
Die Kollegen von Jackie sind zum einen dem Genre der Comedy geschuldet, zum anderen der breiten Bevölkerungsschicht, die in der Branche arbeitet und damit nicht heterogen sein kann, teilweise eher holzschnittartig gezeichnet. Neben der frisch gebackenen Krankenschwester-Schülerin Zoe, die noch voller Enthusiasmus und Illusion steckt, gibt es Dr. Cooper, der von einem lesbischen Pärchen erzogen wurde und unter Stresssituationen die Brüste seiner Kolleginnen ankrapscht, nach außen jedoch die immer noch anzutreffende Klamorosität des Ärztestandes verkörpert, sowie 2 schwule Krankenpfleger. Jackie kann sich nicht entscheiden, ob sie die Heilige sein möchte, die von der Gesellschaft für Krankenschwestern imaginiert wird. Sie ist sich bewusst darüber, dass ein Leben unter diesen Umständen und in einer Gesellschaft, die ihr mit unbarmherzigen Zwängen begegnet, das Ausweichen auf unlegitime Mittel, die teilweise illegalisiert werden, erfordert.
If I were a saint, which maybe I want to be, maybe I don't, I would be like Augustine.
He knew there was good in him, and he knew there was some not so good. And he wasn't going to give up his earthly pleasures before he was good and ready. Make me good, God, but not yet, right?
Doch das ist nicht alles. Als Jackie am Ende der Pilotfolge die Haustür aufschließt, ist schon jemand zu Hause. Ihre zwei Töchter und ihr Ehemann. Und während diese nichts von ihrer Arbeitswelt wissen, glauben ihre Kollegen, dass sie unverheiratet und kinderlos ist. Der Versuch, ihr Doppelleben zu verschleiern, stellt sie im Laufe der Serie vor immer größere Probleme. Bei 4 Folgen der ersten Staffel führte Steve Buscemi, der durch seine charismatischen Neurotiker- und Psychopathenrollen in Filmen der Coen-Brüder bekannt wurde, Regie. Bisher sind von Nurse Jackie 2 Staffeln erschienen, eine dritte ist angekündigt, ein Starttermin steht allerdings noch nicht fest.
Nicht nur wir lieben Nurse Jackie, sondern auch die KritikerInnen. Edie Falco ist dieses Jahr sowohl für den Golden Globe Award als auch für den Screen Actors Guild Award nominiert. Für die Emmy Awards hat die Serie immerhin 8 Nominierungen bekommen.
Still a Madman's World – News from Madison Avenue. Seit dem 25. Juli starten jeden Sonntag um jeweils 22 Uhr der 6 verschiedenen US-amerikanischen Zeitzonen auf AMC wieder aktuelle Folgen von Mad Men. Eine Serie, die auch hierzulande längst keine Unbekannte mehr sein dürfte. Und dies nicht nur, seit sie seit Juli 2009 auf dem Pay-TV-Sender Fox Channel in deutschsprachiger Fassung ausgestrahlt wird.
Dreh- und Angelpunkt der Serie bildet die New Yorker Werbeagentur Sterling & Cooper. Ansässig auf der Madison Avenue in Manhattan zu Beginn der 60er Jahre. Die verschiedenen Handlungsstränge gruppieren sich um die zentrale Gestalt der Agentur, ihrem Creative Director Don Draper, gespielt von John Hamm. Der smarte wie charismatische Mitdreißiger gilt als einer der besten seiner Branche, der immer wieder mühelos qua genialen Geistesblitz die großen Aufträge bei den anspruchsvollsten Kunden einholt. Auch privat lanciert er für lange Zeit erfolgreich die beiden Parallelwelten, treusogender Ehemann und Vater versus stadtbekannter Frauenheld. Diese Lebensweise beginnt mit dem Auftauchen von Gestalten aus seiner Vergangenheit zu bröckeln, die das von ihm sorgsam gehütete Geheimnis seiner Herkunft aufzudecken drohen.
Vom Publikum geliebt und von der Kritik begeistert gefeiert, räumte Mad Men bei den diversen großen Fernsehpreisverleihungen kräftig ab. Unter anderem holte die Serie wiederholt den Golden Globe und auch den Emmy als beste Dramaserie. Ein Ende des Erfolgs ist nicht abzusehen. Allein für die diesjährige Emmy-Verleihung, die am 29. August stattfinden wird, wurde sie 17 Mal nominiert.
Neben einer äußerst soliden Regieführung wie Schauspielerleistung lässt sich ihre Faszination zu einem erheblichen Teil aus dem gegebenen Setting erklären, eben New York zu Beginn der 60er Jahre. Die Lebenswelt und Ästhetik dieser Ära wird mit viel nostalgischer Liebe zum Detail wiedergegeben. Von Gebrauchsgegenständen wie Automobile, Telefone, Schwarz-Weiß-Fernseher und Küchenradios über Speise- und Getränkeauswahl bis zu Kostümen und jeglichen modischen Accessoires. Die sorglose Überflussgesellschaft der weißen Oberschicht wird nicht nur über eine ausschweifende Wegwerfmentalität ausgetragen, so wird der Picknickmüll einfach von der Decke auf den Rasen gekippt, sondern auch über für die heutige USA undenkbare Verhaltensweisen wie exzessives öffentliches Rauchen und Trinken. Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein sind eben noch längst nicht erfunden. Auch die gesellschaftlichen und sozialen Umstände und Mechanismen dieser Zeit werden gekonnt in Szene gesetzt. So erfahren wir zwar von der sich zunehmend stärker artikulierenden Bürgerrechtsbewegung, faktisch spielt sie in der weißen New Yorker Upper Class jedoch überhaupt keine Rolle. Die Frauenfiguren verteilen sich größtenteils auf Ehefrauen und Mütter oder Sekretärinnen. Das verbindende Element ist der krasse Chauvinismus und Sexismus, dem sie tagtäglich durch ihre männlichen Vorgesetzten oder Ehemänner ausgesetzt sind. Doch verweisen die Bemühungen einzelner Protagonistinnen, sich ein nicht nur finanziell eigenständiges und selbstbestimmtes Leben aufzubauen, auf die Emanzipationsbewegung der nahen Zukunft. Zentral hierfür ist die Figur der Peggy Olson, gespielt von Elizabeth Moss, die zu Beginn der Serie als Sekretärin in der Agentur beginnt und aufgrund ihres enormen kreativen Talents bald zur ersten Werbetexterin des Ladens aufsteigt.
Die in Mad Men thematisierten historischen Ereignisse und Andeutungen auf kommende Veränderungen werden geschickt mit der Handlung verwoben. So konnte man unter anderem in den ersten 3 Staffeln bereits mitverfolgen, nacherleben oder nachempfinden, die Wahl John F. Kennedys zum 35. Präsidenten der Vereinigten Staaten, die Kuba-Krise, die Raumfahrtseuphorie, der Marsch nach Washington mit der berühmten Rede Martin Luther Kings, die Ermordung John F. Kennedys.
Die 4. Staffel setzt zeitlich knapp ein Jahr nach dem Ende der 3. ein, Erzählt werden vornehmlich die Schwierigkeiten des Neuanfangs der aus Widerstand gegen eine feindliche Übernahme neu gegründeten Agentur Sterling Cooper Traber Price, die wie gewohnt personell sehr gut, institutionell und organisatorisch jedoch noch recht dürftig ausgestattet ist und ihren Platz unter den großen New Yorker Playern der Werbeindustrie erst finden muss. Dazu zählt auch gezielte Werbung und Außenpräsentation per Zeitungsinterview, mit der die erste Szene der Staffel auch gleich einsteigt.
Who is Don Draper? Excuse me? Who is Don Draper?
What do men say when you ask that?
Well, they usually take a minute to think about it, and then they do something cute. One creative director said he was a lion tamer.
I don't want to do that. Is it a third person?
I don't know. Knockout wife, two kids, house in Westchester, take the train. Maybe you take your car, now that you can afford it.
Who told you that?
Anything? I mean, now's your chance.
Well, as I said before, I'm from the Midwest. You were taught that it's not polite to talk about yourself.
Was ist nun neu in der vierten Staffel? Was bleibt beim Alten? Nun, die Frage nach der mysteriösen Vergangenheit des Don Draper ist längst beantwortet und eignet sich gerade mal noch als Staffelaufhänger, als reflexives Zitat. Die Figur des charismatischen Frauenhelden wird bereits in den ersten Folgen regelrecht systematisch dekonstruiert. Seine Verweigerungshaltung gegenüber dem Journalisten muss er letztendlich aufgeben. Sein ehemaliges Geheimnis eignet sich nicht einmal mehr als Headline eines Zeitungsartikels. Der ehedem so Verschwiegene plaudert schließlich aus dem Nähkästchen. Die Scheidung von seiner Frau Betty, gespielt von January Jones, ist vollzogen. Die gemeinsamen Kinder sind bei ihr, die mit ihrem neuen Ehemann Henry Francis weiterhin die Draper Residence bewohnt, während Don in einem lieblos und düster wirkenden Apartment nächtigt.
Seine offensichtliche Einsamkeit bekämpft er mit gelegentlichen One-Night-Stands, wobei er, der sich bisher eher starke, unabhängige und selbstbewusste Frauen als Geliebte suchte, es nun bei Frauen versucht, die sich in Abhängigkeit zu ihm befinden. Wahlweise ein sehr junges Mädchen oder seine neue Sekretärin oder auch in aller Regelmäßigkeit diverse Prostituierte. Alles in allem gilt dies durchaus als ein gängiges und völlig akzeptiertes Verhalten, wie es seitens seiner männlichen Kollegen seit eh und je gepflegt wird. Für den ehemaligen Charmeur und Charismatiker jedoch ein Novum, das seine Einsamkeit und seinen emotionalen Fall unterstreicht. Don Draper, die tragische Wandlung vom Madman zum Sadman.
Wofür steht nun dieser Wandel von Don Draper? Wir versuchen uns in äußerst subjektiven und gewagten Deutungen. Here it is. Die Serie begann in einer Zeit des Good Old America, als in den Staaten noch alles in Ordnung war bzw. schien. Der Koreakrieg der 50er Jahre konnte die Grundfesten nicht erschüttern, Ereignisse wie die Ermordung Kennedys schweißten die Gesellschaft eher noch enger zusammen, Verhaltensweisen entgegen der Normen bewegten sich in Mikromilieus der Subkultur und waren im gesellschaftlichen Mainstream kaum wahrnehmbar. Man erinnere sich an die Beatniks, mit denen Don Draper in der ersten Staffel kurz Bekanntschaft macht. Staffel 4 nun beginnt zu Thanksgiving 1964. Bereits in der dritten Folge wird das Jahr 1965 begrüßt. Das Jahr, in dem die offene Intervention der USA in Vietnam mit der Bombardierung Nordvietnams begann. Begleitet von den ersten Massendemonstrationen von Friedensaktivistinnen und Bürgerrechtsbewegung. Ausgehend vom 1964 gegründeten Free Speech Movement formiert sich bereits einige Jahre vor den europäischen Studentenprotesten die Studentenbewegung in den USA, die sich für die Redefreiheit an den Universitäten, gegen Todesstrafe und den Vietnamkrieg und für Emanzipation und Gleichberechtigung von Frauen und Afroamerikanerinnen einsetzt. Es brodelt also immer heftiger unter der hallen Fassade und der Fall von Draper könnte als erster Hinweis darauf gelten, die Zeiten der unangefochtenen kulturellen wie sozialen Vorherrschaft der weißen, männlich-bürgerlichen Upper Class sind vorbei.
Dies wäre eine Deutung der Handlung. Zur Kontrolle schauen wir uns noch an, was die Frauenfiguren in der vierten Staffel so umtreibt. Peggy Olson spielt auch in der neuen Agentur eine wichtige Rolle, sucht jedoch forciert nach privatem Glück und äußert Heiratswünsche. Chefsekretärin Joan versucht sich in Familiengründung und kämpft um die traute Zweisamkeit mit ihrem Ehemann. Betty schließlich wechselt von einem sie versorgenden Ehemann zum zweiten und damit von einer Abhängigkeit in die nächste, zumal der neue, Henry Francis, bereits die Aufmerksamkeit der ersten Zeit missen lässt. Alle drei Frauen also werden vorzugsweise mehr denn je in traditionellen Mustern und Verhaltensweisen, Frau und Mutter, präsentiert, derweil ihre männlichen Kollegen rauchen, saufen und Ehe brechen wie eh und je.
Nun doch also alles beim Alten? Nicht ganz, denn sie begehren auf. Peggy wirft einem Mitarbeiter offen Chauvinismus vor und Joan, die sich, wenn auch ausgerechnet dieses eine Mal zu Unrecht, von ihrem Chef wie ein, Zitat, kleines Mädchen behandelt fühlt, haut ihm frustriert das Versöhnungsgeschenk um die Ohren. Fazit: It is still a madman's world, doch wie lange noch?
Waren
Lola Lupe,
Miss Goldie
und Umgard Lumpini mit
Previously,
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 dem Magazin zu US-amerikanischen Qualitäts-TV-Serien,
die wir sehen
und ihr nun bald auch. Weitere Informationen sowie die komplette Sendung zum Nachhören findet ihr auf unserem Blog previously.us.
Sorry.